erneut ein vorletztes Mal dieser eine Vers, diesmal aus Hosea 8 und hier Vers 7. Und da heißt es, denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Ihre Saat soll nicht aufgehen, was dennoch aufwächst, bringt kein Mehl. Und wenn es etwas bringen würde, sollen Fremde es verschlingen. Menschlich gesehen ist das, was Hosea hier beschreibt, unmöglich, weil es geht nicht, dass du Wind säst, aber auf einmal ein Sturm zurückkommt. Das widerspricht den Naturgesetzen. Der Sturm mag sich vielleicht zu einem Windchen abschwächen, aber nicht andersherum. Das ist unmöglich. Aber das Problem, Gott durch diese kleinen Propheten spricht hier nicht über irgendwelche Wetterphänomene. Da gelten die Naturgesetze, die eingehalten werden müssen. Gott spricht hier über geistliche Naturgesetze, mit denen er diese Welt regiert. Und nach Hosea mag der Mensch kleine Entscheidungen treffen, von denen er nicht imstande ist, das Ausmaß zu begreifen. Aber die Auswirkungen nach Hosea werden weitreichend sein und können selbst die ganze Welt betreffen und sogar bis in die Ewigkeit hineinreichen. Ihr Lieben, dies ist die Geschichte von der Entscheidung einiger weniger, die den Weltzeitlauf nachhaltig beeinflussen sollte. Und der Titel für diesen vorletzten Vortrag lautet: An der Grenze zu Kanaan, Verzug in Kadesh-Barnea. Merken wir uns mal diese geografische Größe. Sie wird uns heute einige Male begegnen. Wir haben es bereits gesehen, 1888 wurde Gottes Geist widerstanden und daraufhin, wir haben es geprüft, hat sich der Geist zurückgezogen. Weil man könnte Gott kränken. Auch Gott hat Gefühle, vor allem er hat Gefühle und ist ein empfindsames Wesen. Und wir haben dies geprüft. Aber welche Folgen hat es, wenn sich Gottes Geist zurückzieht? Wäre es denkbar, zumindest in der Theorie, dass sich damit auch die Erfüllung von Gottes Plan verzögern könnte und somit auch das Ende der Welt sich verzögern könnte? Wäre die Welt womöglich, wenn sich der Geist damals nicht zurückgezogen hätte, längst gewarnt worden? Wäre Christus längst erschienen? Wären die Toten, all die Dinge, die uns offenbart sind, prophezeit und verheißen sind, die Toten längst auferstanden und die Gläubigen, die lebendigen Gläubigen, längst verwandelt? Wäre Satan längst in Ketten, jetzt gerade in diesem Moment auf dieser Erde und würde dem Ende des Millenniums entgegen warten? Die letzten Ereignisse haben sich nicht durchgesetzt, weil Gottes Volk zu beschäftigt war. Und sie müssten erst ihren Streit regeln, den sie hatten, und dann hätten sie Zeit, dass Christus kommen könnte. Es wird gesagt, 1844 wollten sie einziehen, dieses Adventvolk, sie durften aber nicht. Und 1888 durften sie einziehen, wollten aber nicht. Und das ist die Sicht von Tyler Bunch. Er verglich in den 1930ern die Adventisten mit den Israeliten und er sah Parallele und Parallelen zwischen beiden Bewegungen. Und nach Bunch hat der Rückzug des Spätregens wurde dadurch ausgelöst, dass der laute Ruf, die Botschaft des lauten Rufs nicht angenommen wurde. Aber lassen wir ihn selber sprechen. Die Botschaft, schreibt er, der Gerechtigkeit durch den Glauben, das war die 1888er Botschaft, wurde für mehr als, er sagt, für mehr als 10 Jahre mit Kraft verkündigt. Diese Botschaft brachte den Beginn des lauten Rufs. Und dann zitierte Ellen White, die Zeit der Prüfung steht uns unmittelbar bevor, denn der laute Ruf hat bereits begonnen. Und dann schreibt er weiter, Ellen White zitiert er weiter, dies ist der Beginn des Lichtes, des Engels, dessen Herrlichkeit die ganze Erde erleuchten soll. Und jetzt Bunch weiter, warum kam der Spätregen zum Ende? Weil die Botschaft, die den Spätregen mit sich brachte, nicht weiter verkündigt wurde. Von vielen wurde die Botschaft abgelehnt und so starb sie als Teil der Erfahrung der Adventgläubigen aus und mit ihr der laute Ruf. Es kann nur auf ein neues Beginn, wenn die Botschaft, die den Spätregen mit sich gebracht hat, wieder belebt und akzeptiert wird. Das ist sein Resümee. das betrifft uns heute. Diese Botschaft muss wieder aus der Schublade herausgeholt, verkündigt werden, damit dann der Spätregen zurückkommen kann. Nach Bunch gäbe es ohne Spätregenbotschaft keinen Spätregen. Dann wird ja kein Spätregen benötigt, wenn die Botschaft des Spätregens nicht verkündigt wird. Nach Taylor Bunch ist es so, er war Prediger, er war Bibelarbeiter und er war Autor. Und er verglich jetzt die Wüstenerfahrung der Israeliten mit der Erfahrung der Adventisten. Und er ging hierbei noch einen Schritt weiter. Er verglich Kadesh-Barnea, das war eine Station der Israeliten, während der 40 Jahre Wüstenwanderung, mit Minneapolis. Auch das war eine Station der Adventgläubigen. Und er sagt über Kadesh-Barnea, dass Gott die Israeliten nach Kanaan einziehen lassen wollte. Es ginge nur über Kadesh-Barnea. Und zwar die Israeliten inklusive all der Fremden, die sie aus Ägypten begleitet haben. Denn das war Gottes Plan. Und jetzt sagt Taylor Bunch über Minneapolis, dass Gott auch über Minneapolis die Adventisten einziehen lassen wollte nach Kanaan, inklusive der Fremden, inklusive der Herausgerufenen aus der Welt. Das war Gottes Plan. Das Problem ist aber in beiden Fällen, dass zuvor ein Charaktertest nötig wäre. Und der Charaktertest wird immer nur dann, wenn Notsituationen, wenn Schwierigkeiten, wenn Probleme da sind, offenbart. Und der Charaktertest würde letztlich zeigen, ob das Volk würdig wäre für den Einzug, ob sie geeignet wären für den Einzug. Der Charaktertest für Israel fand in Kadesh-Barnea statt. Und die lange Geschichte, wir kennen sie bereits, wir machen sie kurz, Israel bestand diesen Test nicht. Und jetzt sagt er, der Charaktertest für die Adventisten, hat es Charakter offenbart in Minneapolis? Ihr kennt jetzt schon einige Details. Hat es nicht von einigen, vor allem hohen Leitern, ordentlich gezeigt, was in ihrem Herzen war und Charakter damit offenbart? Jetzt sagt er, in Minneapolis war genau für uns Adventisten der Charaktertest. Und so wie Israel haben auch die Adventisten diesen Test nicht bestanden. Und deswegen musste Israel in der Wüste verbleiben und deswegen mussten die Adventisten in der Welt verbleiben. In beiden Fällen, so Taylor Bunch, kam es zu einem Verzug, zu einer Verzögerung. Und die Frage an dieser Stelle, die Frage von diesem Vortrag lautet, hat Bunch recht? Ja oder nein? Die Geschichte Israels, schreibt Ellen White, wurde zur Lehre und als Warnung für kommende Geschlechter aufgezeichnet. Interessant. Typus, Antitypus. Also wir müssen auf Israel schauen, wenn wir unsere Zeit verstehen wollen und gewisse Muster, die wir wiederholen. Es ist uns zur Warnung, uns zur Lehre geschrieben. Warum? Weil wir die gleichen Stationen passieren, weil wir die gleichen Erfahrungen machen werden. Denn, sie schreibt weiter, all die großen Ereignisse und Vorgänge der Geschichte des Alten Testaments, da müssten wir suchen, haben sich und werden sich, wie bitte, in der Gemeinde der letzten Tage wiederholen. Die Vorgänge des Alten Testaments wiederholen sich in der letzten Gemeinde. Oder genauer gesagt, die letzte Gemeinde wiederholt die Geschichte Israels. Das ist es, was hier steht. Weiter, der dritte Zeuge, wieder und wieder wurde mir gezeigt, dass die vergangenen Erfahrungen von Gottes Volk nicht als tote Fakten angesehen werden dürfen, sondern die Geschichte muss präsent bleiben. Aber warum denn? Denn sie wird sich wiederholen. Das ist der Grund, warum es wertvoll ist, von diesen Dingen überhaupt zu erfahren, weil sie Bezug auf unser Leben, unsere Zeit, unsere Gemeinde haben. Ihr Lieben, betrachten wir also Israels Geschichte, betrachten wir zusammen den Auszug Israels. Und hier ist er. Die Israeliten waren als Sklaven in Ägypten. Aber Gottes Plan war, dass diese Zeit der Sklaverei einmal enden sollte. Und Gott hat sogar den Zeitpunkt dafür offenbart. So heißt es, da sprach Gott zu Abraham, dein Same wird ein Fremdling sein und man wird sie dort zu Knechten machen, 400 Jahre lang. Aber wie schön, dass die Geschichte weitergeht, danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Das heißt, die Zeit der Gefangenschaft von Gottes Volk wäre nach Gottes Vorsehung begrenzt. Und die Ältesten, die dann in Ägypten gelebt haben, und auch Mose, sie wussten anhand der Prophetie um die bevorstehende Befreiung. Warum? Weil Gottes Wort zuverlässig ist und sich dieses Wort getreuestens erfüllen wird. So lesen wir, dass Gott noch etwas tat, nämlich Engel unterrichteten die Ältesten Israels, dass die Zeit der Befreiung nahe wäre und Mose der Mann sei, den Gott zur Durchführung dieses Werkes gebrauchen wollte. Engel unterwiesen sogar auch Mose, schreibt sie weiter, dass Jahwe ihn dazu ausersehen habe, die Knechtschaft seines Volkes zu beenden. Was für ein übernatürliches Eingreifen. Da ist die Bewegung, da ist die Prophetie, die sie erfüllen. Und trotzdem sendet Gott nochmal Zeichen und Wunder, seine Offenbarung, um wirklich nichts anbrennen zu lassen. Das heißt, der Auszug war ihnen damit verständlich. Aber, das ist der Punkt, die Art und Weise des Auszuges war ihnen komplett unverständlich. Gott würde nicht alles offenbaren. Er gibt die Marschrichtung vor, er offenbart uns aber nicht alle Details. Wir müssen nicht das ganze Gesetzbuch, alle Paragraphen, alle geistigen Naturgesetze und seine Vorgehensweise verstehen. Wir dürfen noch ihm Vertrauen und Glauben haben. Das wurde ihnen nicht offenbart. Und deswegen, jetzt kommt der Mensch wieder hinein, um das Vakuum zu füllen, entwickelten sie ihre eigenen Vorstellungen. Aber genau diese eigenen Vorstellungen wären ihnen hinderlich beim Ablauf von Gottes Werk. Nach ihren Vorstellungen würde dieser Gott des Himmels sie nach ihren Vorstellungen befreien, und zwar mit Waffengewalt. Na klar, sie hatten ja auch keinen Vergleich. Das war der erste Auszug dieser Art. Sowas hat es so zuvor noch nie gegeben. Und deswegen, weil auch Mose so gedacht hat, hat Mose gleich mal bei der nächstbesten Gelegenheit den Ägypter erschlagen. Was schreibt Ellen, um Israel in Ägypten auf sich als den Befreier aufmerksam zu machen. Aber Gott braucht unsere Ideen nicht. Er weiß es viel besser. Und sein Plan nach seinen Vorstellungen sah Waffen überhaupt nicht vor. Und wenn Waffen eingesetzt worden wären, dann hätten sich die Israeliten selbst die Ehre gegeben. Schau, unsere tollen Waffen, sie haben uns hier befreit aus der Knechtschaft. Gott dachte sich selber aus, wie er das machen wollte. Und er dachte sich etwas komplett Neues aus, was es so zuvor noch nie gegeben hat. Was war das? Das waren Plagen. Es hat es bislang in dieser Weise noch nie gegeben. Aber was waren diese Plagen? Diese Plagen waren Wunder Gottes. Es war übernatürlich, es zeigte Gottes Eingreifen, es offenbarte Gottes Signatur, seine Handschrift. Die Wunder bereiteten also den Auszug vor, Nummer eins, uns ist offenbart, stärkten aber auch das Volk, und zwar den Glauben des Volkes. Daher werde ich Ägypten schlagen, spricht Gott, mit all den Wundern. Danach wird er euch ziehen lassen. Das ist also der Sinn dieser Wunder, dieser Plagen. Der Ort dieser Wunder war Ägyptenland. Die Augenzeugen dieser Wunder waren die Ägypter und die Israeliten. Die einen würden die Sprache des Himmels, weil es erfüllte Prophetie wäre im großen Kontext, verstehen. Anhand der Schrift, anhand der Prophetie. Die anderen würden die Sprache nicht verstehen. Was soll das hier eigentlich? Was sind das für Zeiten, in denen wir leben? Weil sie die Schrift nicht kannten und weil sie die Prophetie nicht kannten. Sie wussten nicht, was als nächstes geschehen würde am Ende von irgendwelchen 400 Jahren. Deswegen waren sie unfähig, die Zeichen der Zeit zu verstehen. Ein Teil dieser Wunder, die Gott wirkte, betraf Mose selber. Denken wir an den Stab, der zur Schlange wurde. Denken wir an seine Hand, die aussätzig wurde, wie Schnee. Und der Zeitpunkt des Auszuges war von Gott genau festgelegt, weil er die wichtigsten Informationen uns mitgeben würde. Und dieser Auszug sollte am Ende dieser Zeitperiode zu einem bestimmten Tag sein. Und es geschah an eben diesem Tag. Da führte der Herr die Kinder Israels aus dem Land Ägypten. Gott hat sich diesen Tag auserkoren und danach fuhr er den Plan aus. Dieser Auszug würde ihnen alles abverlangen. Und dieser Auszug musste im Glauben geschehen. Denn wie wären sie imstande, Ägypten zu verlassen? Und wie wären sie imstande, in der Wüste zu überleben? Das wäre menschlich unmöglich, das geht gar nicht. Allein das Wasserproblem, das war zu Zeiten, wo es noch keinen deklarierten Klimawandel gab. Wie sollten sie das machen? Die Schrift sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wir alle kennen diesen Vers. Ägypten, wo sie ausziehen sollten, steht symbolisch, geistlich für diese Welt. Und deswegen würde er in Ägypten, in der Welt, auch allen die Errettung anbieten, weil er der Welt ja seinen Sohn gab. Das heißt, den Israeliten, das wäre Gottes Volk, aber auch den Ägyptern, das wären die Fremden, die Gott aber genauso liebt wie Gottes Volk. Auch sie würde er adressieren. Auch für sie starb Christus. Christus starb für alle Menschen. Und die Voraussetzung für die Errettung, selbst von den Ägyptern, wäre, dass sich die Ägypter den Israeliten anschließen würde. Gott hat ein Volk, Gott hat eine Gemeinde. Darüber diese Vehikel gebraucht Gott, um auch andere zu retten. Das heißt, sie müssten den Glauben teilen. Sie müssten diesen Glauben annehmen. Wer glaubt an die Heimsuchung Ägyptens, der wird sich den Israeliten angeschlossen haben. So war damals die Geschichte. Du brauchtest den Glauben, sonst hättest du dich nicht dieser Schar angeschlossen. Dann heißt es, wer aus dem Hause Israel oder von den Fremdlingen in Israel sein Opfer darbringen will, so soll es ein männliches Tier sein. Das heißt, die Erlösung wurde beiden Gruppen angeboten. Aber, und hier kommt der Punkt, die meisten Fremdlinge hatten ganz andere Interessen. Sie hatten ihre Triebfeder, ihre Motivation war gar nicht die Liebe zu Gott. Ja, was war denn dann ihre Triebfeder? Da heißt es, und sie zogen aus, und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk. Die meisten, wie bitte, wollten den Plagen entrinnen oder sie folgten der aufbrechenden Menge aus Sensationsbedürfnis und Neugier. Das offenbart der Gott des Himmels, der unsere Herzen liest. Das war ihre Motivation. Sie waren und blieben ein Hindernis und eine Ursache zur Verführung in Israel. Folgst du deinem Gott aus Liebe oder aus Sensationsbedürfnis und Neugierde oder irgendwelchen anderen Motiven? Wir wissen, dass es gerade die Fremden waren, die viel Aufruhr in Israel während der Wüstenwanderung anzettelten und letztlich laufend den Fortschritt gehindert haben. Die Israeliten bisher hatten Gewaltiges erlebt. Denken wir, was sie erfahren hatten. Sie hatten die Wunder in Ägypten gesehen, und zwar durch Mose. Sie hatten die Plagen über Ägypten miterlebt. Was muss das für ein Schauspiel für sie gewesen sein? Und ihren Glauben an diesen lebendigen Gott des Himmels, der in ihre Welt eingreifen könnte, ihre Knechtschaft beenden konnte, stärken. Und sie hatten dann sogar noch mal als krönenden Abschluss den Sieg am Schilfmeer miterlebt. Es war ein riesiges Schauspiel, ein riesiges Spektakel. Und es fand Einzug in ihre Geschichtsbücher. Es war das Thema, über das sie gesprochen haben. Und die ganze Welt hatte sowas, was dort geschehen war, zuvor nie erlebt. Doch dann, erneut geht die Geschichte weiter, kam das Erwachen. Denn sie hätten nicht mit der Wüste gerechnet. Sie hätten nicht mit den Entbehrungen gerechnet. Sie hätten nicht mit all diesen Prüfungen und mit der Schule Gottes und der Erziehung Gottes gerechnet. Was sollte das denn jetzt? Darauf waren sie überhaupt nicht vorbereitet, dass auch das noch sich in ihrem Leben und in ihrer Erfahrung ereignen sollte. Sie waren letztlich überrascht, dass vor dem Einzug nach Kanaan, dieses gelobte Land, was selbst schon Abraham versprochen wurde, eine Charaktererziehung nötig sei. Und sie waren bereits mit der räumlichen Trennung von Ägypten zufrieden. Aber Gott beabsichtigte viel mehr. Er beabsichtigte auch die Trennung in ihrem Herzen von dieser alten Welt und diesen alten Anschauungen und dem Ägypten vorzunehmen. Zudem hatten ihnen bereits die einfachsten Dinge Probleme bereitet. Selbst das Essen in der Wüste schmeckte ihnen nicht. Da fingen die Israeliten an zu weinen. Wie bitte? Sie fingen an zu weinen. Da ist niemand gestorben. Es ging nur ums Essen. Und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse. Jetzt haben sie aufgezählt, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch, der musste noch folgen. Unsere Augen sehen nichts als das Manna. Mit anderen Worten, sie verachteten das Menü, das Gott in der Wüste für sie übernatürlich jeden Tag bereitet hatte. Weil das ägyptische Essen hat ihnen viel mehr gemundet. Die Schrift sagt, dass die Unzufriedenheit vor allem durch die Fremden geschürt wurde, weil eben ihr Herz überhaupt nicht bei der Sache war. Und die Unzufriedenheit bis in unsere heutige Zeit ist ansteckend. Die Israeliten für mehrere Generationen waren in Ägypten gewesen. Und sie hatten dort über die Jahrhunderte vieles gelernt. Nach dem Ende dieser Gefangenschaft, so können wir es nennen, mussten sie das Gelernte jetzt aber wieder verlernen und Neues erlernen. Und häufig ist das, was wir verlernen müssen, was wir in der Welt gelernt haben, viel, viel mehr, als was wir neu lernen müssen. Wir müssen viele Dinge wieder ad acta legen und aufgeben. Und auch sollten sie jetzt in der Wüste überhaupt erstmal den Erlösungsplan verstehen, um den dann, nachdem sie im gelobten Land dann eingezogen sind, an andere Völker, für die sie ein Licht sein sollten, weiterzugeben. Und er gab ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, über Moses hier die Rede, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Also in anderen Worten, sie sollten nach Gottes Vorsehung, nachdem sie jetzt befreit wurden aus der Welt, aus Ägypten, Gottes Gesetz kennenlernen. Er ließ sein Volk ausziehen und gab ihnen die Länder der Heiden, damit sie, wie bitte, seine Gebote hielten. Denken wir zurück, wie es mit der Welt anfing. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Aber über die Jahrhunderte wurden diese Menschen, die mal nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden, immer mehr von diesem Gott, nachdem sie, in dessen Bild sie geschaffen wurden, entfremdet. Und deswegen konfrontierte Gott diesen Menschen jetzt Jahrhunderte später erneut mit seinem Bild, und zwar dem Gesetz, weil dieses Gesetz ist ein Spiegel von Gottes Charakter, ist ein Abbild von Gottes Wesen. Und als der Mensch dem Bild noch entsprach, das war in Eden, pflegte Gott persönlichen Kontakt mit diesen Menschen. Vor Einzug in dieses gelobte Land nach Kanaan würde Gott genau dieses verloren gegangene Bild wiederherstellen, um erneut mit ihm, mit ihnen viel persönlicheren Kontakt pflegen zu können. Und gerade ein Gebot von diesen 10 Geboten, schon damals unter Beschuss, schon damals angegriffen, war vonnöten, ihnen wieder zu offenbaren. Denn dieses, vor allem dieses eine Gebot hatten sie in Ägypten völlig aus den Augen verloren. So heißt es, Gott sprach, haltet nur ja meine Sabbate, denn das, bis heute gelten diese Worte, ist ein Zeichen zwischen mir und euch, zwischen dem wahren Gott und Gottes Volk. Den Sabbat konnten sie nicht halten, Gott wusste es. Er macht uns für nichts verantwortlich, wozu wir nicht imstande sind oder waren. Aber nun war dieses Volk befreit nach Gottes Vorsehung, also sollten sie jetzt diesen Sabbat wieder halten. Und die unterweisen, damit sie es wirklich verstehen mögen, weil Gott nicht nur an der Theorie, an dem Intellekt interessiert ist, sondern dass es uns in Fleisch und Blut übergeht. Diese Unterweisung erfolgte auch praktisch. So erhielten sie, das haben sie nie vergessen, davon haben sie ihren Kindeskindern noch erzählt, so erhielten sie am Freitag die doppelte Menge und am Sabbat gab es kein Manna. Dann, als nächster Schritt, Gott wusste ganz genau, was er macht, würde er als nächstes zur Veranschaulichung des Erlösungsplanes, um auch da nicht nur Theorie zu liefern, sondern dass sie es wirklich nachvollziehen konnten, ihnen den Heiligtumsdienst geben. Er wurde jetzt erstmals eingerichtet. So heißt es, Gott spricht, und sie soll mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das Heiligtum lehrte sie, wie Gott Menschen rettet. Damals fing es an mit Gottes Volk, ihnen dieses Licht zu geben. Und dieses Licht gibt Gott bis auf unsere heutige Zeit erneut mit noch viel genaueren und mehr Details, damit wir es wirklich verstehen. Das Licht würde über die Zeit zunehmen. Und dazu würden sie jetzt das himmlische Original, was im Himmel existiert, die Schrift sagt es, nachbauen. Und genau so, hier ein Original-Polaroid-Foto müsste es sein, sah es aus, als es fertig war. Und darüber würde ihnen jetzt das Erlösungswerk veranschaulicht für ganze 40 Jahre, bis sie es wirklich verstanden hätten. Denn sofern man über diesen Plan, über diesen Erlösungs-, den Errettungsplan unwissend wäre, wäre alles, auch wenn es noch so gläubig, noch so religiös ist, komplett wertlos. Das müssten wir verstehen. Und darauf könnten sich andere Erkenntnisse aufbauen. Dies ist das Gesetz, damit man, es geht jetzt weiter, unterscheidet zwischen den Lebewesen, die man essen und denen, die man nicht essen soll. Das heißt, neben der Errichtung von Gottes Tempel wäre es jetzt auch nötig, dass sie den Tempel des Heiligen Geistes, das war ja ihr Leib, bewahrten. Also sollten sie lernen, es gibt unreine Speisen. Wie bitte, was auf einmal? Das wussten sie ja vorher nicht. Das hat es nicht gegeben in Ägypten. Diese wären verboten. Und es gibt reine Speisen, die dürftest du essen. Diese wären erlaubt. Gott hatte ihnen also einiges mitzuteilen. Das heißt, nach 400 Jahren Trennung gab es einiges an Nachholbedarf. Es gab einiges an Gesprächsbedarf, wo Gott gesagt hat, so, jetzt endlich, lasst uns mal über einige Dinge sprechen. So lang waren wir getrennt. Und Gott kam ihnen so nah, wie es möglich war. Es war nicht mehr so nah wie im Garten Eden, was da uns offenbart ist, wer miteinander spazieren gegangen ist. Unvorstellbar, wie das gewesen sein muss. Aber dieser Gott, ein paar Jahrhunderte später, kam diesem Volk so nah, wie es halt nun mal ging. Und selbst da war immer noch seine Absicht, unter ihrer Mitte zu wohnen, weil Gott eine Sehnsucht nach den Menschen hat, bis in unsere heutige Zeit, auch wenn wir es immer weniger sehen. Aber Gottes Wort zeigt es uns und offenbart es uns. Er hatte dieses Volk auserwählt als Lichtträger, damit sie das Licht anderen Völkern, damit auch diese errettet würden, weitergeben würden. So stark und groß wäre Gottes Liebe. Und da, wo Gott wirkt, auch das ist ein geistiges Naturgesetz, würde Satan sofort auf der Matte stehen und sofort an der Stelle stehen, sofort bereit sein, um Gottes Werk kaputt zu machen. Und Satans Agenda war schon hier, bis in unsere heutige Zeit, Gottes Plan zu durchkreuzen. Und deswegen bis heute probiert Satan durch den Abfall in seinem Volk unter Gottes Kindern Gottes Pläne zu durchkreuzen, indem er uns zur Untreue verleitet. Und er weiß, wie es Gott ins Herz trifft, wenn du ihm den Rücken kehrst und was für einen Schmerz es in ihm auslöst. Da sammelte sich das Volk und sprach, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen. Gott sprach, während diese Worte von dem Volk am Berg Sinai gesprochen wurden, also am Fuße des Berges Sinai. Da sprach Gott mit Mose, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Wann war dies zuletzt der Fall? Und währenddessen tanzt Israel um das gegossene und goldene Kalb. Das heißt, von Ägypten bis Kanaan wissen wir, durch das fünfte Buch Mose, wären 11 Tagesreisen, also 11 Tagesreisen nötig, um dort anzukommen. Aber schon jetzt erkennbar wäre, dass Israel etwas länger brauchen dürfte, weil die Probleme, die sie hatten, wären in 11 Tagen nicht lösbar. Mose holte sie aus Ägypten. Das war die Aufgabe, die Mose hatte. Und Mose sollte sie sogar bis nach Kanaan, wir wissen zumindest bis zur Grenze Kanaans, führen. Das war schon der veränderte Plan, aufgrund der Untreue. Dazu kommen wir gleich. Aber das Schicksal des Volkes Gottes würde er damit nicht irgendjemanden überlassen. Denn wer war Mose, dem die Obhut anvertraut war, sie zu führen? Die Schrift sagt, er war ein Prophet. So lesen wir. So hat der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten herausgeführt. Dieser Prophet, den hat Gott nicht vom Himmel fallen lassen mit einem Fallschirm, sondern dieser Prophet war einer von ihnen. Gott hat einen von ihnen gebraucht, so wie er unterschiedliche Aufgaben in die Gemeinde auch vergibt, hat er einen dazu auserkoren, okay, du bist Prophet. Und dieser Prophet lebte mit ihnen zuvor in Ägypten. Und er zog dann mit ihnen aus. Und er würde sie nach Kanaan führen, zur Grenze. Der Herr aber sprach zu Mose, ihr sollt, und er sprach zu Aaron und zu Mose, ihr sollt diese Gemeinde nicht in das Land bringen. Das heißt, Mose durfte nicht bis nach Kanaan einkehren, aufgrund dieses einen Tages, wo er den Felsen zweimal geschlagen hat. Es war eine Lektion bis heute für uns. Gott weiß, warum er so verfahren ist. Und dann heißt es weiter, ich bin heute 120 Jahre alt, spricht Mose. Der Herr hat zu mir gesagt, du sollst diesen Jordan nicht überschreiten. Und wenn der Herr das zu Mose sprach, würde Mose das befolgen, nach diesem Licht leben und nicht versuchen, es doch irgendwie zu erreichen. Damit war Moses Dienst beendet. Und nun ist entscheidend an dieser Stelle der Geschichte, dass selbst Israel der Einzug verwehrt wurde. Israel zog aus Ägypten aus im Jahre 1446 vor Christus. 1446 vor Christus, zumindest nach biblischer Chronologie. Etwa zwei Monate später würde sich dieses Volk am Berg Sinai niederlassen, würde dort Gottes Gesetz erhalten, würde dort die Reinheitsvorschriften erhalten, würde dort das Heiligtum nachbauen und die Offenbarung über das Heiligtum erhalten, würde sich dort organisieren. Denn beispielsweise sollte jeder Stamm seinen festen Platz um das Heiligtum herum einnehmen. Und auch wurde der Dienst an der Stiftshütte organisiert. Da braucht es etwas Struktur. Gott liebt kein Chaos. Er mag Struktur. Er mag Ordnung. Der Erlösungsplan ist voller Ordnung. Wie würde der Erlösungsplan verlaufen, wenn dort keine Ordnung, keine Struktur vorhanden wäre? Und damit, mit diesen Dingen, die Gott ihnen offenbaren sollte am Berg Sinai, würden sie für etwa zwei weitere Jahre beschäftigt sein und würden dazu am Sinai verweilen. Und dann bereits nach zwei Jahren kam die Aufforderung, dass sie Kanaan einnehmen sollten. Das heißt, ja, 11 Tage wäre zu ehrgeizig. Sie mussten einiges verlernen, hatten wir gesagt. Und auch ein paar neue Dinge lernen. Aber 40 Jahre, mit denen wir häufig zurückblicken, 40 Jahre waren sie dort, waren von Gott nie vorgesehen. Nach 2 Jahren kam bereits die Aufforderung, nehmt dieses Land ein. So lesen wir, der Herr sprach, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Das sprach er nach 2 Jahren. Lange genug aus Gottes Sicht ist schon, es reicht. Es muss nicht länger als nötig sein. Und jetzt spricht er weiter, zieht hinein und nehmt das Land Kanaan ein. Das war Gottes Absicht, die Einnahme von Kanaan. Und wir lesen weiter zwischen dem Sinai und Kadesh. Wir merken uns, Kadesh liegt an der Grenze Kanaans, lag nur eine Wanderung, hier sind sie, von diesen 11 Tagen. Die Wolke gab schließlich das Zeichen zum Aufbruch. Was muss das für ein Moment gewesen sein, dass die Wolke sich erhob? Sie haben es alles gesehen. Sie hatten genügend Beweise seiner Macht und seiner Führung. Alle Augen waren voller Erwartung, in welche Richtung die Wolke wohl führen würde. Würde sie Gott nach Ägypten zurückführen? Na, ganz bestimmt nicht. Und als die Wolke sich erhob, war den Israeliten klar, das wäre das Zeichen des Aufbruchs. Wohin würde Gott sie führen? Und, wissen wir es, die Wolke zog gen Osten. Gen Osten ist unsere Hoffnung. Selbst für das Ende der Welt, Gen Osten ist die Hoffnung. Und Gen Osten jetzt in dem Typus, in der Miniatur, wir sind da schon fast beim Antitypus, lag Kadesh Barnea. Sie zogen jetzt also vom Horeb nach Kadesh Barnea. Und sie würden nach 11 Tagen eintreffen. Das war alles überschaubar. Da wäre niemand überfordert. Niemandes Nerven wären überstrapaziert. Das heißt, Gott wollte ihre Geduld auch überhaupt nicht überstrapazieren. Wenn es nach seinem Plan gegangen wäre, da brachen wir auf vom Horeb und zogen bis nach Kadesh Barnea. Sieh her, der Herr, dein Gott, hat dir das Land hingegeben. Zieh hinauf und nimm's ein. Und jetzt spricht Gott noch weiter. Er kennt unsere Herzen, fürchte dich nicht. Er hat alles offenbart, was für uns nötig wäre. Mit Horeb ist der Berg Sinai gemeint. Das ist nur eine andere Bezeichnung. Kadesh Barnea, wie gesagt, an der Grenze zu Kanaan. Und hier an diesem Ort, direkt vor den Toren Kanaans, wenn wir so wollen, erhielten sie von Gott die Anweisung, von Gott die Aufforderung, von Gott die Green Card, dieses Land einzunehmen. Und Gott würde keine halben Sachen machen. Das heißt, er würde auch die Zusicherung geben, dass die Einnahme, wenn er schon sagt, na kommt, nehmt's ein, dass die Einnahme auch gelingen würde. Und deswegen spricht er ja, habt keine Furcht. Gott gab ihnen damit die Verheißung, da er ihre Bedürfnisse kannte. Er wusste um ihre Sorgen, dass sie irgendwie immer noch nicht, obwohl es so ein übernatürliches Schauspiel war, aus Ägypten auszuziehen, dass sie immer noch nicht so richtig gelernt hatten und immer noch nicht diesem Gott irgendwie, von dem sie so lange getrennt waren, so richtig vertrauten. Kurze Zeit später, die Geschichte geht leider weiter. Und ab jetzt folgt der Anfang vom Ende. Kurze Zeit später, bis dann war die Geschichte so schön, bis dann wäre die Geschichte komplett anders verlaufen. Aber kurze Zeit später fordert Gottes Volk, es waren nicht die Heiden und die sonst was, und es war Gottes Volk, die Kundschafter gefordert hatten. Wäre doch eine gute Idee, oder? Komm, lass uns eine Abstimmung machen. Wer erkunden das Land? Wer ist dafür? Ja, kann nicht verkehrt sein. Das wird schon passen. Sie wollten nichts anbrennen lassen. Sie hatten gute Argumente. Wir schauen, ob, so sagt man es jetzt nicht so platt, aber sie würden schauen, ob Gott sich nicht geirrt hätte. Und sie würden schauen, ob das Land wirklich gut wäre. Und ob sich der Einstieg und all dieser Aufwand wirklich lohnt, ob dieses Land wirklich besser wäre als die Wüste. Ob die Einnahme gelingen könnte. Und damit bereits. Es fängt immer mit dem Kleinen an. Es fängt immer mit der kleinen Untreue an. Hatten sie den Pfad, den engen Pfad, diesen engen Pfad hier bereits verlassen. Da kamt ihr alle zu mir und spracht, lasst uns Männer vor uns senden, die uns das Land erkunden. Das heißt, der Auszug aus Ägypten, der war jetzt noch nicht so lange her, geschah ohne Waffengewalt, also ohne menschliche Mittel. Es waren nur göttliche Mittel. Und sie mussten sich nur von Gott an der Hand nehmen lassen und ausziehen. Das war's. Also, es war alles Gottes Plan. Und der Mensch hatte ein Müh an Beteiligung an diesem Plan. Er musste diesen Plan einfach nur geschehen lassen. Das heißt, der Auszug aus Ägypten bereits, Gott würde ihnen ja eine Miniatur selbst für diese große Sache geben, war bereits menschlich unmöglich. Aber Gott machte vor aller ihrer Augen, und alle wurden Zeugen davon, das Unmögliche möglich. Das ist die Zusammenfassung dessen, wie der Auszug beschrieben werden kann aus Ägypten. Er machte das Unmögliche möglich. Etwa 2 Jahre später plant Israel nun den Einzug nach Kanaan und jetzt das Undenkbare unter menschlichen Methoden. Was ist uns nochmal offenbart? Allein die, ihr wisst, was jetzt kommt, Methode Christi bringt wahren Erfolg. Wer hatte sie damals geführt nach 1. Korinther 10, Vers 4 durch die Wüste? Es war Christus. Das heißt, allein Christi Methode würde sie zum Erfolg nach Kanaan bringen. Aber sie hatten die Geschichte bereits vergessen. Was sagt Ellen uns? Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, solange wir die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht vergessen den Weg, den der Herr uns geführt hat und was er uns gelehrt hat. Aber bereits nach 2 Jahren am Essen kann es nicht gelegen sein. Sie hatten das beste Essen bekommen, was möglich und denkbar wäre in der Wüste. Bereits nach 2 Jahren hat die Demenz eingesetzt, der geistige Verfall. Und damit hätten sie alles zu fürchten, in dem Moment, wo sie vergessen. Ihr Sicherheitsprogramm, komm, wir müssen erstmal schauen, war Unglauben und war mangelndes Vertrauen. 11 Tage nach dem Aufbruch vom Berge Horeb lagerten die Hebräer bei Kadesh, nicht weit von der Grenze des verheißenen Landes. Hier kam vom Volk der Vorschlag, Kundschafter auszuschicken. Gesagt, getan. Genau das, du fängst an, du sprichst irgendwas und dann schwuppdiwupp ist aus den Worten, sind daraus Taten geworden. Und jetzt sind sie schon mittendrin auf diesem verkehrten Weg. Diese Männer also erkundeten das Land. Und dann kehrten sie zurück. Was hätten sie wohl zu erzählen? Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um und brachten der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Also Gott würde ihnen selbst genügend Beweise mitgeben. Schaut euch an, vor euren Augen, was sind das für Früchte? Und sie hatten gewaltiges Misstrauen letztlich, wenn sie meinten, dass sie für 40 Tage dieses Land erkunden müssten. Stell dir vor, du sprichst zu deinem Mann, Schatz, schau mal im Kinderzimmer nach dem Rechten. Und dein Mann verschwindet für 40 Tage im Kinderzimmer und schaut in jedes Bohrloch hinein und holt jeden Nagel heraus. Ein Blick genügte nicht. Sie drehten jeden Stein um, also alles, was sich finden ließ. Vermutlich haben sie sogar Proben genommen und ins Labor mit Express geschickt, um es untersuchen zu lassen. Und dann kehrten sie zurück und dann gaben sie ihren Bericht. Und sie erzählten ihnen, stark ist das Volk und die Städte sind befestigt. Wir vermögen nicht hinaufzuziehen, denn sie sind uns zu stark. Wir sahen dort auch Riesen und wir waren in unseren Augen und auch in ihren Augen wie Heuschrecken. Das war der Bericht. Das ist die Zusammenfassung von dem Bericht. Jakobus sollte Jahrhunderte später über die Zunge sagen, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Sie kann großen Schaden anrichten. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Diese Worte sollten an diesem Tag wahr werden. Wie häufig hat sich seither diese Geschichte wiederholt? Es werden irgendwelche unbedachten Worte gesprochen, die letztlich in ihrer Konsequenz großen Schaden anrichten. Und zwar in der Gemeinde, in der Familie, unter Freunden. Gott sagt, das Land kann eingenommen werden. Es war nicht zu schwierig. Du hättest kein Master gebraucht, um diese Bedienanleitung zu verstehen, Bedienungsanleitung zu verstehen, diese Aufforderung zu verstehen. Aber das Volk spricht genau das Entgegengesetzte. Nein, die Einnahme ist unmöglich. Niemals. Es geht überhaupt nicht. Und sie finden sogar genügend Beweise. Nach menschlichen Maßstäben, hier kommt der Punkt, haben sie ja sogar recht. Sie hatten komplett recht gehabt. Denn geistig betrachtet, intellektuell betrachtet, rational betrachtet, nach den Gesetzen dieser Welt betrachtet, hatten sie recht. Aber geistlich, aus dem Glauben, aus Gottes Perspektive betrachtet, waren sie komplett im Unrecht. Es ist nur eine Frage der Perspektive. Wie du die Dinge siehst, ist eine Frage der Perspektive. Daher sprach der weiseste Mensch, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Und der vollständige Vers geht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und jetzt kommt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Somit wurde an diesem Tag aus Glauben Unglauben. Und die Voraussetzung für diesen Sinneswandel in der Bevölkerung unter Gottes Kindern war die Entscheidung, das Land zu erkunden. Und von diesem Sinneswandel, von diesem Unglauben, wurde nun das ganze Volk angesteckt. Aufmerksam lauschten, stellt's euch vor, aufmerksam lauschten die Israeliten, wir sind in das Land gekommen. Sie hören den Bericht, es fließt wirklich Milch und Honig darin. Das ist ein Ausdruck des Reichtums, der Fruchtbarkeit des Landes. Und die sind seine Früchte. Die Hebräer waren begeistert. Sie wollten der Stimme des Herrn unverzüglich gehorchen. Das war die erste Reaktion. Das ist es, was Worte imstande sind auszulösen. Aber nun schilderten alle Kundschafter mit Ausnahme von Zweien ausführlich die Schwierigkeiten und Gefahren. Sie behaupteten, dass es sinnlos sei, an eine Eroberung des Landes, ich ergänze, überhaupt nur zu denken. Sie beabsichtigten einen Kampf mit Schwertern, mit Waffen, mit menschlichen Mitteln, und diesen Kampf würden sie unmöglich gewinnen. Und sie hatten recht gesprochen. Aber Gott beabsichtigte die Einnahme unter Verwendung von seinen Mitteln. Haben wir eine Idee, wie hätte es Gott bewerkstelligt? Also wenn die Geschichte nicht so verlaufen wäre, dass hier jetzt ein Cut gesetzt worden wäre, sondern sie wirklich das Land eingenommen hätten, hätten wir eine Idee, wie Gott es gemacht hätte? Hier ein Vorschlag. Gott hat Hagel versprochen, später durch Josua, Josua 10, Vers 11. Gott hat Hornissen versprochen, 2. Mose 23, 28. Gott hat Plagen, also darum hätten sie schon wissen können, versprochen. 5. Mose 29, 21, 22. Gott hat selbst Krankheiten versprochen. 5. Mose 29, 21 und 22. Das sind Gottes Methoden. Er hätte es auf einfachste Weise gelöst. Das wäre die Antwort auf die Riesen gewesen. Da wäre es egal, wie klein die Israeliten gewesen wären in ihren Augen. Ein Kämpfen wäre nicht mal nötig gewesen, aber das war fern ihrer Perspektive. Sie hätten nicht mal kämpfen müssen. Sie mussten nur glauben. Das war das Einzige, was vonnöten war. Und sie sind komplett durchgefallen. Sie haben diesen Test komplett nicht bestanden. Und nun stand die MPU an. Nun standen 38 Jahre an. Und nun würde Gott sie gründlich untersuchen und schauen, was ist hier eigentlich schiefgelaufen. Hier ist ja einiges aufzuräumen in ihren Herzen. Das heißt, der wahre Kampf, der stand nicht bevor gegen diese Riesen, der war längst entbrannt, und zwar in ihren Herzen. Ob sie Gott glauben, das war die Frage, oder Gott misstrauen würden. Und die Mehrheit hat gesprochen, das schaffen wir nie. Und die Minderheit, ein Muster bis auf unsere heutige Zeit. Es wird niemals eine Mehrheit sein, die den Weg mit Gott geht oder für Gott streitet. Wenn wir alles vergessen, lasst uns das merken. Es wird immer eine Minderheit sein. Und Gott wird diese wenigen Getreuen gebrauchen für sein Werk. Und dann werden in der Retrospektive alle sehen, es konnten nicht diese wenigen sein. Sie waren in der Minderheit, in der Unterzahl. Es kann nur Gott gewesen sein, der uns in dieses gute Land, wo wirklich Milch und Honig fließt, gebracht hat. Die Minderheit sprach, gab ein komplett anderes Zeugnis, Gott schafft's sehr wohl. Das heißt, die Lehre ist, selbst inmitten des schlimmsten Abfalls, das war damals Abfall, hat Gott seine treuen Kinder. Und ihre Zeit war nun gekommen. Die Zeit für den Showdown. Und Josua und Kaleb sprachen, die Schrift nennt uns sogar die Namen. Wir hätten sonst nie von diesen Namen erfahren. Also Gott kennt ganz genau nicht nur sowieso all unsere Namen, sondern vor allem schaut er auf die Getreuen und spricht sie mit Namen an. Und diese sind ihm so wichtig, dass er sie sogar in seinem Wort, in seinem Buch, das er führt über die Menschheit, über diese Welt, es gibt auch himmlische Bücher, wo wir mit Namen erwähnt werden, wo sie sogar mit Namen genannt werden. Und Josua und Kaleb sprachen, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen. Fallt nur nicht ab vom Herrn. Sie haben genau verstanden, worum es ging. Fallt nicht ab von Gott. Es ist ihr Schutz, also der Riesen etc., von ihnen gewichen. Und ist es nicht so, manche Dinge sind uns einfach unerklärlich. Es ist ein Land. Es ist eine Visite. Es ist eine Schar von Kundschaftern. Und jetzt kommen dabei aber raus zwei komplett unterschiedliche Berichte. So ist es bis heute. Das heißt, dein Bericht, den du ablieferst, er offenbart deine Position. Er offenbart deine Geistlichkeit, deine Beziehung zu Gott, deinen Glauben zu diesem Gott und deinen Halt zu diesem Gott. Dein Bericht sozusagen outet dich. Es ist dein Coming Out für deine Weggefährten, die dich begleiten auf diesem Weg, die dich auch beobachten. Es ist eine Offenbarung selbst für die Herumstehenden, wo du eigentlich stehst. Zu welcher Art der Kundschafter zählst du, zählen wir? Sähst du Glauben oder sähst du Unglauben? Gott wird dir nach deinem Glauben geben. So wie ihr geglaubt habt, sollt ihr empfangen. Wir haben bereits gesagt, der Bericht war ja nicht per se falsch. Da gab es wirklich Mauern. Es war ja keine Einbildung. Da gab es wirklich Feste, steht. Auch das war keine Einbildung. Da gab es wirklich Riesen. Diese existierten alle. Aber letztlich ist es dein Glaubensleben, was deine Perspektive bestimmt. Die einen Kundschafter sagen, der Einzug ist unmöglich. Und hier kommt der wichtigste Punkt, diese sollten das Land nie erreichen. Sie sollten niemals einziehen. So geht die Geschichte für diese mit ihrem Bericht, mit ihrem Zeugnis zu Ende. Die anderen Kundschafter sprachen, natürlich, Gott hat es versprochen, fürchtet euch nicht, der Einzug ist möglich, das lehrt uns die Geschichte. Wisst ihr noch, vor 2 Jahren, lang ist es her, wo er uns aus Ägypten befreit hat? Und nur sie sollten einziehen. Es gab in ganz Israel, wenn wir so wollen, während der Wüstenwanderung, nur 2, die einen treuen Bericht gegeben haben von wie viel Hunderttausenden, die ausgezogen sind, ohne Kinder gezählt, ohne Fremdlinge gezählt. Ich glaube, die Frauen wurden auch nicht mitgezählt. Und von all diesen 100.000 sind nur 2 eingezogen. Und zwar die einzigen beiden, die einen treuen Bericht gegeben haben und diesem Gott treu waren. Was für eine Lehre für uns am Ende der Zeit. Nur sie sind eingezogen. Das heißt, wenn Gott sagt, dass wir sehen werden, was wir, nicht so rum, dass wir ernten werden, was wir gesät haben, dann meint er das wirklich. Das ist nicht Poesie in diesem Wort, damit wir uns freuen, dass wir auch diesen ganzen Philosophen der Welt etwas entgegenzusetzen hätten. Im Gegensatz zu den Philosophen der Welt meint Gott es wirklich. Gott wird uns wirklich nach unserem Glauben geben. Und wir haben gesagt, bei diesem Bild hier, was erstellt wurde, über, ich glaube, es waren 2 Wochen, jeden Tag, Stunde um Stunde, bis dieses Bild entstanden ist, stehen diese Seile für den Glauben. Und der Weg wurde immer schmäler in dem Traum, den Ellen hatte. Aber nicht nur das, nicht nur dieser Weg, der immer schmäler wurde, machte es nötig, dass sie sich ja kaum noch halten konnten, obwohl sie schon auf den Zehenspitzen standen und sie etwas bräuchten, dass sie auf diesem Weg halten würden. Sondern das Nächste, was dann folgte, war irgendwann das Ende des Weges. Da war ein Abgrund, sie sah einen Abgrund, sie konnten nicht weiter. Selbst auf Fußspitzen würde es nicht weitergehen. Und jetzt kamen diese Seile, die den Glauben darstellen. Und sie hörte im Traum die Stimme, weil sie sich alle gefragt haben, wir sehen nicht den Anfang dieser Seile. Also wer hält diese Seile eigentlich fest, auf die wir uns jetzt verlassen sollen, um auf diesem schmalen Pfad zu bleiben und mit dessen Hilfe wir uns auf die andere Seite des Abgrundes hätten schwingen können. Und jetzt sprach eine Stimme im Traum, Gott hält die Seile. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. die gleichen Worte zu uns gesprochen, die damals zu den Israeliten gesprochen wurde. Und dann haben sie diese Seile ergriffen und sich auf die andere Seite geschwungen. Es geht nur mit Glauben. Die Geschichte Israels lehrt es uns. Es geht nicht anders. Es geht nicht mit unseren Mitteln. Und nun stand Israel vor der Entscheidung. Und es heißt hier, aber das ganze Volk sprach, und jetzt zeigen sie, wie sie sich entschieden hatten, wie bitte? Man sollte sie steinigen. Also wie weit kann die Perspektive der Menschen von Gottes Perspektive sein? Das sind die einzigen beiden, die Gottes Wort mit Namen erwähnt, die das Land dann einmal einnehmen sollten. Das war Gottes Perspektive. Aber jetzt die Perspektive der Menschen ist, komm, wir bringen sie erstmal um. Wo sind die nächstbesten Steine? Wir werfen sie gegen sie. Was ist hier los? Sie wollten wirklich Josua und Kaleb steinigen. Das hätte sich ja kein Mensch, das wäre abstrus gewesen, die Geschichte ausdenken können. Das ist Realität, genauso ist es gewesen. Aber wofür denn? Für welches Vergehen wollten sie steinigen? Dafür, dass sie die Wahrheit ausgesprochen hatten? Das war damals schon so. Schon damals, wenn du dort gelebt hättest und du die Wahrheit ausgesprochen hättest, dann wäre es dir an den Kragen gegangen. Letztlich wurden diese beiden zensiert. Was ihr sagt, wir können, dann bringen wir euch um. Das ist Verfolgung. Das ist Cancel Culture. Das heißt, sie wurden zur Persona non grata erklärt. Mit dem wolltest du nichts mehr zu tun haben. Die waren verachtet, die wurden jetzt ausgeladen. Die wurden gestrichen aus der Einladungsliste. Wofür? Dafür, dass sie die Wahrheit gesprochen hatten und Gott geglaubt haben, der Verheißung Gottes geglaubt haben. Bis heute, bis in unsere heutige Zeit, entbrennt Satans Zorn den Überbringern der Wahrheit und gilt diesen Menschen. Das heißt, sobald du die Wahrheit aussprichst, und es wird immer schwieriger, die Wahrheit noch auszusprechen, und der Kurs, der verfolgt wird, ist immer mehr der Wahrheit entgegengesetzt, dann wirst du zur Zielscheibe der Angriffe werden. Das heißt, nur wer den Ball hält, wird attackiert. Das ist der Grund, warum manche in dieser Welt heute attackiert werden, weil sie etwas zu sagen haben und das uns aber überhaupt nicht gefällt, die Wahrheit zu hören. Deswegen müssen wir sie attackieren. Jones und Wegener, ich bin schon bei der Parallele, es tut mir leid. Josua und Kaleb wären, ist uns offenbart, am gleichen Tag gestorben, sofern Gott nicht übernatürlich eingegriffen hätte. Das heißt, uns ist offenbart, es war jetzt Schutz nötig für diese beiden Männer, um sie vor dem eigenen Volk zu schützen. Erneut, es waren nicht irgendwelche Mobs, die von den Heidenvölkern, die sonst was für Opfer gebracht haben, die sich da jetzt irgendwie es probiert hätten, ihnen an die Wäsche zu gehen. Sondern Gottes Schutz war nötig für diese beiden Männer wegen dem eigenen Volk, wegen Gottes Volk. Das ist der Angriff von innen. Das war nicht der Schutz, der nötig war vor den Raubtieren. Von innen war uns offenbart, haben wir das meiste zu befürchten. Es kam nicht von außen. Unglaublich. Laut klagten die unredlichen Kundschafter Kaleb und Josua an. Also verkehrte Welt. Andersherum wäre es angemessen gewesen. Aber nein, die untreuen Kundschafter haben Josua und Kaleb angeklagt. Es erhob sich sogar der Ruf, sie zu steinigen. Und der unsinnige Pöbel griff tatsächlich zu Wurfgeschossen, um diese treuen Männer zu töten. Bis in unsere heutige Zeit würden, wenn der Geist Gottes diese Welt nicht halten würde, viele, die da draußen heute schon mutig die Wahrheit bekennen, würden auch gegen sie irgendwelche Wurfgeschosse gerichtet werden. Aber so weit sind wir noch nicht, wir trauen es uns noch nicht. Aber damals war es soweit. Wir lesen weiter. Mit wütendem Geschrei stürmten einige auf sie los. Da fielen ihnen plötzlich, wie schön, wie es weitergeht, die Steine aus den Händen. Sie verstummten und bebten vor Furcht. Wie bitte? Gott selbst griff ein. Die Herrlichkeit seiner Gegenwart erhellte die Stiftshütte und keiner wagte noch, Widerstand zu leisten. Das heißt, die Verkündiger der Wahrheit, das war ihr Vergehen. Du hast die Wahrheit gesprochen. Es geht überhaupt nicht. Wo kommen wir, wo kämen wir dahin, wenn jeder die Wahrheit aussprechen würde? Die Verkündiger der Wahrheit standen kurz vor dem Tod. Wir sind mitten in der Verfolgung, in Gottes Gemeinde, unter Gottes Volk. Und das Leben konnte allein nur durch Gottes Eingreifen bewahrt werden. Auch in der Gemeinde Gottes tobt der Kampf zwischen Gut und Böse. Dieser Kampf tobte in Eden, es ist nichts Neues. Er tobte in der Wüste. Die Geschichte geht ja so weiter. Er tobte in Israel, er tobte in Judäa, er tobte zur Zeit Christi, selbst da hatte sich noch nichts geändert. Und er tobt auch heute in Gottes Gemeinde. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch dieser biblische Schreiber hatte ernst gemeint, was er gesagt hat, unter Inspiration. Sind wir da überrascht? Stell dir vor, damals wärest du auf die Suche gegangen nach Gottes Volk. Du hättest Gottes Gemeinde gesucht und du hättest das Land durchkreuzt. Und du wärest nach dem Schauen gegangen, nach dem, was vor Augen ist und nach deinen Erwartungen, wie du dir Gottes Volk, wie du dir die Gemeinde vorstellst. Das Ende der Geschichte ist, du hättest sie nicht gefunden. Du hättest dein ganzes Leben suchen können. Wenn du irgendwann auf die Israeliten zufälligerweise gestoßen wärst, die sich da gerade in irgendwelchen Trockengebieten aufgehalten haben, du wärst vor ihnen geflüchtet, weg von diesem Volk. Denn Gottes Volk kann nicht nach dem Schauen gefunden werden, nicht nach den Äußerlichen und nach den Äußerlichkeiten. Das ging noch nie in der Geschichte von Gottes Volk. Das heißt, die Gemeinde kannst du allein und auch Gottes Volk finden unter Maßgabe der Schrift, weil Gott in seinem Wort die Gemeinde und Gottes Volk identifiziert. Im Himmel entbrannte ein Kampf. Trotzdem war der Himmel der Himmel, trotz dass da die schrecklichsten Zustände herrschten. Da hättest du nicht leben wollen, da hättest du deine Hütte nicht aufschlagen wollen. Aber es war der Himmel. In der Gemeinde tobt seither der Kampf. Da denkt man sich manchmal, was sucht man hier? Aber es ist trotzdem Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde ist nur anhand seines prophetischen Wortes identifizierbar. Hättest du vor 3400 Jahren jemanden ausgesandt, Gottes Gemeinde nach dem, was vor Augen ist, zu suchen, er hätte seine Gemeinde nicht gefunden. Die Mission wäre gescheitert. Denn der Haufe in Israel mit all seinen Problemen könnte ja unmöglich Gottes Gemeinde sein, oder? Bis heute herrscht die Denkweise vor, dass die Missstände der Beweis und der Ausdruck von Gottes Abwesenheit sind. Aber Gott errichtete seine Wohnstätte mitten unter den Israeliten. Das zeigt uns der Typus, die Miniatur. Und zwar trotz der Missstände lebte Gott mitten unter ihnen. Hättest du also Gott nahe sein wollen, hättest du zu den Israeliten müssen. Trotz der Rebellion richtete er die Wohnstätte mitten unter diesem Volk auf. Und trotz ihres Unglaubens lebte Gott weiter mitten unter ihnen. Auch heute scheint die Gemeinde Gottes nicht sonderlich schön auf den ersten Blick. Von außen betrachtet. Sie ist aber schön aus Gottes Sicht. Und die Frau, die ihr dort seht, ist bereits Gottes Perspektive. Er sieht ihren Wert. Geh daher nicht nach dem Schauen. Gottes Gemeinde finden wir in seinem Wort identifiziert. Das heißt, zu Beginn der Welt hat Gott den Menschen aus wertlosem Material, nämlich dem Staub, geschaffen. Warum? Weil Gott den Wert des Staubes erkannte. Selbst daraus würde er was Gescheites machen. Zum Ende der Welt gebraucht Gott erneut Wertloses aus Menschensicht für sein Werk, weil er erkennt unseren Wert. Niemand anderes mag deinen Wert erkennen. Aber Gott kennt unseren Wert. Und er sieht in dir bereits das, was er aus dir imstande ist zu machen. Und er gebraucht den Menschen, für Wertvolles. Aber ihr murrtet in euren Zelten, wo sollen wir hinziehen? Damit haben sie vor dem Universum bewiesen, dass sie untauglich sind für den Einzug ins gelobte Land. Zumindest solange keine Herzensänderung stattgefunden hätte. Zumindest solange sie kein Vertrauen in diesen Gott hätten. In den Zelten nun betrauerten sie ihr Schicksal. Das selbstverschuldete Schicksal. Alle die Männer, die meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen jetzt spricht Gott ein Urteil, weil Gott sieht, was wir tun. Von denen soll keiner das Land sehen, außer, erneut mit Namen beschrieben, Kaleb und Josua. Das heißt, Gott weiß ganz genau um seine Getreuen. Egal unter welchen Umständen du dich befindest und wie schwer es für dich sein mag, die Fahne hochzuhalten und du vielleicht der Einzige bist oder du zu den wenigen Getreuen zählst und keiner es schätzt, deinen Kurs der Treue, Gott schätzt diesen Kurs der Treue und er wird, es kommt der Tag, wo Gott jedem seinen rechten Lohn geben wird. Jeder erhielt damals in der Wüste nach dem Maß seines Glaubens. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen, nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, jetzt kommen wieder Gottes eigene Regeln, seine geistigen Naturgesetze, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr inne werdet, was es bedeutet. Jetzt kommt ein wichtiger Abschnitt. Wenn ich mich von euch abwende. Wenn ich mich von euch abwende. Das heißt, bei Kadesh Barnea war das Fenster der Gelegenheit. Zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, war das Tor nach Kanaan geöffnet. Und zwar nur für diesen Moment. Aber sie ergriffen diese Gelegenheit nicht. Und deswegen sollte sich dieses Tor, was vorher nach Gottes Vorsehung sperrangelweit offen war, nun sich schließen. Und zwar durch ihren Unglauben und durch ihr Murren. Das heißt, Gott wollte, aber der Mensch nicht. Das ist die Zusammenfassung der Wüstenerfahrung. Und dann zu diesem Abschnitt, den ich eben gelesen habe, ganz zum Schluss, wenn ich mich von euch abwende, damit ihr inne werdet, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende, gibt es in der King James eine Fußnote, wo die Bedeutung davon erklärt wird. Was heißt es? Was meint Gott damit? Und zwar, es bedeutet eine Änderung meiner Absicht. Merken wir uns das. Gott hat einen Plan, Gott hat eine Absicht. Er stößt auf die Realität, weil er würde dieses Volk nicht zwingen und nicht nach Kanaan hineinschleifen. Und in dem Moment kam es zu einer Änderung von Gottes Absicht. Jetzt soll sich etwas zutragen, was Gott so nie beabsichtigt hatte. Es wird aber trotzdem kommen, weil es unser gewählter Kurs wäre. Gottes Willensänderung war, dass sie jetzt die Wüste bekommen würden, statt das gelobte Land, und zwar für 40 Jahre. Die weitere Geschichte geht dann so, sie ist schnell erzählt, dann hat sie doch gereut. Also sie haben eigentlich alles falsch gemacht, was du hättest falsch tun können. Jetzt gereut es sie doch und nun versuchen sie allen Ernstes, da haben sie bewiesen, sie haben es immer noch nicht verstanden, dieses Land unter eigenen Methoden, eigenen Mitteln, eigener Kraft zu erreichen und einzunehmen. Ohne dass sie einen göttlichen Auftrag hatten. Weil der göttliche Auftrag, es kam zur Änderung von Gottes Willen, war passé. Der war vorbei. Und das Ende der Geschichte ist, dass sie von den Amoritern geschlagen wurden. Was für ein Verlauf. Und was für Leid und was für Todeszahlen, die alle vermeidbar gewesen wären. Gott hatte ihnen das Recht eingeräumt und es ihnen andererseits auch zur Pflicht gemacht, das Land zur vorgesehenen Zeit einzunehmen. Aber, jetzt kommt das große Aber, nach ihrem eigensinnigen Verzicht zog er diese Erlaubnis zurück. Hier ist die Änderung von Gottes Willen. Satan hatte sein Ziel erreicht. Das heißt, für die Einnahme gibt es eine vorgesehene Zeit, für die die Erlaubnis erteilt wird. Und unter der der Himmel mit ihnen gewesen wäre. Doch durch Unglauben wurde ihnen diese Erlaubnis zurückgezogen und entzogen. Es lag nicht im Willen Gottes, das ist ein wichtiger Punkt, deswegen prüfen wir es gerade mehrfach. Es lag nicht im Willen Gottes, dass Israel 40 Jahre in der Wüste umherziehen sollte. Er wollte es unmittelbar ins Land Kanaan führen. Aber was sagt die Schrift? Wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen, schönes Deutsch, um des Unglaubens willen. Ihnen fehlte der Glaube. Und das ist das Muster für das Ende der Zeit. Vielen wird der Glaube fehlen. Deswegen schreibt Ellen, die Zeit der Trübsal, da werden wir geprüft. Das ist unser Charaktertest, wo wir offenbaren, was in unserem Herzen ist, was vorher keiner wusste. Sie schreibt, die Zeit der Trübsal, die vor uns liegt, wird einen Glauben erfordern, der Mühsal, Verzug und Hunger erdulden kann. Gottes Wille hatte sich geändert. Aus Tagen der Durchreise wurden nun Jahre. Sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinem Wort nicht. Das ist Gottes Perspektive durch den Psalm ausgedrückt. Das heißt, der Unglaube ist imstande, das ist eine Regel, die wir gelernt haben damit, den Einzug zu verzögern. Das heißt, durch Klagen, durch Murren, durch Rebellion kann sich der Einzug verzögern. Das haben wir jetzt mehrfach geprüft. Das ist der Typus. Das ist die Miniatur. Das heißt, statt Milch und Honig gab es jetzt für sie Sand. Das war der veränderte Plan Gottes. Er wollte es gar nicht. Aber wir haben einen Teil in diesem Plan Gottes. Sie erhielten exakt nach dem Maß ihres Unglaubens. Denn wir lesen, wie lange soll ich diese böse Gemeinde dulden? In Gottes Augen war es eine böse Gemeinde, aber es war trotzdem Gottes Gemeinde. Das verstehen wir nicht, weil unsere Liebe ist begrenzt. Aber Gottes Liebe ist unbegrenzt. Das können wir nicht verstehen. Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Ich will, jetzt kommt der Grundsatz, genauso an euch handeln, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Sie glaubten, die Einnahme wäre unmöglich und genau das würden sie jetzt empfangen. Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wolltet eurem Gott nicht glauben. Das ist das Problem gewesen, der fehlende Glaube. Ellen schreibt, in ihrem Unglauben setzten sie der Macht Gottes Grenzen, Zitat, aus. Wäre das bis heute denkbar und möglich, dass wir bis heute der Macht Gottes, die so übernatürlich und zwar und auf einfachste Weise und entgegen unseren Vorstellungen dieses Werk abschließen und in dieser Zeit wirken möchte, dass bis in unsere Zeit unser Unglaube dieser unbegrenzten Macht Gottes in dieser Welt, in dieser Gemeinde Grenzen setzt. Und deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht. Das verheißene Land war noch nie so nah, sie waren nie so nah an diesem verheißenen Land. Und doch waren sie so fern, weil dieser Gott nicht mehr mit ihnen wäre, zumindest nicht in diesem Vorhaben, das Land einzunehmen. Sonst würde dieser Gott sie weiter begleiten. Er würde sie die nächsten 38 Jahre begleiten. Dieser Gott würde von diesem rebellischen Volk nicht weichen. Nicht eine Minute während der nächsten 38 Jahre. Was für eine Lehre. Und er würde trotz der Rebellion mit diesem Volk sein Ziel letztlich doch erreichen. Unvorstellbar, aber halt über Umwege. Es hätte nicht so sein müssen. Selbst Mose musste seine Lektion lernen. Selbst Mose hatte nicht ganz verstanden, wie es läuft, obwohl er der von Gott Ausersehene und Berufene war. Denn selbst er, wir hatten es geprüft, wollte Israel aus Ägypten mit Waffengewalt befreien. Was war das Heilmittel für diesen Mose, dass er Gottes Perspektive, Gottes Sicht endlich lernt? Was war für ihn das Heilmittel? Für Mose das Heilmittel der Umerziehung war 40 Jahre Wüstenerfahrung. Da seht ihr ihn, wie er die Schafe hütet. Israels Absicht war, das Land mit Waffengewalt einzunehmen. Was wäre bei diesem Gott, der immer nach den gleichen geistigen Naturgesetzen verfährt, also für Israel, die auch nicht verstanden, wie man das Land einnimmt, die Lösung. 40 Jahre Wüstenerfahrung. Gott verfährt im Umgang mit den Menschen nach gewissen Gesetzmäßigkeiten, auf eine gewisse Weise. Und das Heilmittel für Mose hatte funktioniert. Das Heilmittel für das Volk, wissen wir bereits, weil wir zurückblicken, funktionierte genauso. Das heißt, Gottes Plan würde trotzdem, und zwar durch Gebrauch seines Heilmittels, durch Gebrauch seiner Umerziehungsmaßnahmen, Gottes Plan würde sich erfüllen und es würde funktionieren, auch wenn es jetzt länger dauern würde. Die Geschichte Israels in der Wüste wurde zum Heil des Gottesvolkes in der Endzeit aufgezeichnet. Wir schließen damit an die Zitate von dem Beginn an. Also das ist für uns am Ende der Zeit, wir hatten vorhin auch gesagt, für die letzte Gemeinde aufgezeichnet. Also irgendwas sollen wir daraus lernen. Der Bericht darüber ist voller Ermahnungen und Belehrungen für sein Volk zu allen Zeiten. Also vor allem für uns, zu allen Zeiten, aber vor allem für uns sind diese Dinge niedergeschrieben. Die nächsten 38 Jahre verbrachte Israel am Berg Seir. Und es gab keine Rückkehr nach Ägypten. Es gab aber auch keinen Fortschritt nach Kanaan, sondern es gab nur Stillstand. Josua und Kaleb hatten den richtigen Geist. Wie schön, wenn bis heute es Menschen gibt, die den richtigen Geist haben, wenn es Gläubige gibt mit der richtigen Ausrichtung. Sie wären bereit gewesen für den Einzug ins verheißene Land. Natürlich, das wären sie. Aber die Geschichte geht weiter. Doch Israel war noch nicht bereit. Daher mussten auch Josua und Kaleb warten. Es gab, die Geschichte ist es so einfach nachzuvollziehen, es gab für Josua und Kaleb keinen Sonderweg nach Kanaan. Die einzige Möglichkeit für sie nach Kanaan zu kommen, war mit dem Haufen Israel. Denn Gottes Gegenwart wich nicht von Israel, trotz ihrer Abtrünnigkeit. Und genau das ist es, was wir Menschen nicht verstehen können. Wie kann das sein? Aber wir müssen es auch nicht verstehen. Gott versteht es. Und Gott macht, was richtig ist. Und wenn wir uns nicht immer einschalten würden, ja, ich habe da ein Wörtchen, ich habe noch ein paar Ideen, ich möchte was mitreden, würde es viel unkomplizierter gehen bis zum gelobten Land. Das heißt, Josua und Kaleb waren ohne Schuld und dennoch würden sie Israels Schicksal teilen. Sofern sie sich von der Bewegung getrennt haben, weil sie sind die Getreuen, sie sind der auserkorene Rest, der Überrest, dann wären sie nie nach Kanaan eingezogen. Das heißt, die Treuen aus Israel herauszurufen, na, da sind vielleicht noch ein paar andere neben Josua und Kaleb, wäre zwecklos gewesen. Denn auf Israel ruhte am Tag die Wolke. Und auf Israel ruhte zur Nacht die Feuersäule. Und die Schrift sagt, das ist das Zeugnis der Schrift, warum sagt Gott es uns in der Schrift? Warum ist dieses Detail so wichtig? Die Schrift sagt, dass dieses Zeichen der Gegenwart Gottes nicht von ihnen wich. Gott möchte, dass sein derzeitiges Volk demütig und lernwillig auf die Prüfungen zurückblickt, durch die das alte Israel ging, und darin eine Belehrung für die Vorbereitung auf das himmlische Kanaan erkennt. Das ist der Grund, warum wir uns überhaupt diese Geschichte angeschaut haben. Das heißt in anderen Worten, das ist das Muster, das ist der Typus. Wir werden dieses Muster wiederholen. War Minneapolis also jetzt unser Kadesh Barnea? War zur Zeit von Minneapolis auch unser Einzug möglich gewesen? Und mussten auch wir durch Minneapolis und in der Zeit von Minneapolis aufgrund von irgendwelchen Gründen, womöglich die Untreue, zurückkehren in die Wüste? Das wollen wir uns beim nächsten Mal, beim letzten Vortrag anschauen. Amen. Lass uns niederknien zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns all diese Dinge gibst, weil du uns liebst, weil du uns damit was sagen möchtest und weil du uns die Einnahme des himmlischen Jerusalems, die Einnahme des himmlischen Kanaans so einfach wie möglich machen möchtest und uns durch all diese Beispiele lehren magst, wie das mit deiner Hilfe und unserem kleinen Teil bewerkstelligt werden kann. Vielen Dank dafür im Namen Jesu Christi. Amen.